Sie sehen sich gern als Sprachrohr der Bürger, die Politiker. Eltern machen sich zum Sprachrohr ihrer Kinder und manche Künstler verstehen sich als Sprachrohr der Migranten. Es scheint also sehr beliebt zu sein, sich als Sprachrohr auszugeben. Darüber spreche ich mit Sandra Richter, Direktorin des Marbacher Literaturarchivs. Sie hat das Sprachrohr zu unserem Wort der Woche gemacht. Frau Richter, beim Sprachrohr, da hat man ja so ganz bildlich diese berühmte Flüstertüte vor Augen. Hängen diese Begriffe denn eigentlich zusammen?
Die hängen zusammen. Das Sprachrohr wurde etwa 1670 erfunden von einem Engländer namens Samuel Morland. Und es war entweder trichterförmig, also wie so eine Tüte, als offenes Sprachrohr oder Megafon oder zylinderförmig, geschlossen für die Kommunikation im kleineren Kreis. Und das sollte die Ausbreitung von Schall lenken. Verständlichkeit erwirken oder zur großen Menge erlauben zu sprechen. Das war das Sprachrohr.
Wobei es dann doch interessant ist, man macht sich ja nicht zur Flüstertüte der Bürger oder der Sportler. Es ist dann doch das Sprachrohr geworden.
Es ist das Sprachrohr geworden, weil das anscheinend anschaulicher ist. Denn das Flüstern ist ja nur im kleinen Kreise und eigentlich ist es auch unanständig, soll man ja nicht machen. Hingegen, das Sprachrohr öffnet das Reden. Das öffnet das Reden für eine Person oder eine Gruppe, die ansonsten nicht so gut verstehen würde. Ein Sprachrohr, das kann sein die Presse, das können sein die Autoren, das können soziale Medien sein und das sind natürlich auch Sie als Radio. Und damit ist das Sprachrohr metaphorisch zu sehen für eine große Form der Kommunikation, die per se offen ist.
Kommunikationsform, aber oft ist es eben auch so, wenn ich ein Sprachrohr bin, dann spreche ich für jemanden, ich trete für jemandes Interessen ein. Ist das dann immer so eine objektive Vermittlertätigkeit?
Eigentlich nicht. Seit das Sprachrohr in die Wörterbücher Eingang gefunden hat, nämlich zuerst bei Joachim Heinrich Campe im Jahr 1810, seitdem hat das Sprachrohr auch immer etwas Abschätziges, immer etwas Schwieriges, immer etwas von, da wird unreif und allzu laut gesprochen. Das ist die Kehrseite des Sprachrohrs. Einerseits offen, aber andererseits doch auch wieder abschätzig zu sehen und vielleicht auch etwas derb, denn es ist ja laut und vielleicht spricht da auch einer als eine Art Mietmaul. Einer spricht da nur für jemand anderen, der ihm Geld gegeben hat vielleicht. Und da wird das Sprachrohr dann wieder negativ. Aber das ist nur eine Facette in der Literatur, in den vielen Diskussionen über das Sprachrohr, fungiert das Sprachrohr in ganz unterschiedlicher Weise und nicht nur negativ.
Zum Beispiel, gibt es da etwas, was Sie uns nennen können?
Zum Beispiel Marie-Louise Kaschnitz hat den schönen Satz geprägt, der Dichter ist das Sprachrohr in der Ratlosigkeit seiner Zeit. Ein schwieriger Satz, ein schöner Satz, ein schwieriger Satz. Der Dichter ist das Sprachrohr in der Ratlosigkeit, der Dichter stiftet Orientierung. Sie legt einen sehr emphatischen Begriff vom Dichter zugrunde, der dann eben spricht, wenn allen anderen nichts mehr einfällt, wenn alle anderen nicht mehr wissen, wohin, dann tritt der Dichter auf den Plan und zückt sein Gerät. Mancher Autor wird das nicht so schön finden, aber vielleicht doch auch. Vielleicht kann man das Bild auch wiederum drehen und sagen, wenn tatsächlich Kommunikation nicht mehr möglich ist, dann schaffen es Autoren doch langsam und vorsichtig wieder anzusetzen.
Der Dichter wird damit ein bisschen zu einem Allwissenden ja auch gemacht. Und dieses Gefühl habe ich manchmal, wenn irgendjemand Sprachrohr für jemanden anderen ist, dann tritt da auch so ein bisschen so ein Machtgefälle ein. Ohne das bewerten zu wollen, aber irgendwie scheint er doch eine erhöhte Position einzunehmen.
Eine erhöhte moralische Position, das passiert mit dem Sprachrohr. Das Sprachrohr ist ein Medium für vieles anscheinend. So etwa bei Luigi Pirandello, dem bedeutenden italienischen Dramatiker, der meinte, das Gewissen, das ist ein Sprachrohr der anderen in dir. Sprachrohr der anderen, das Gewissen, das klingt schon freudianisch im Grunde. Das Gewissen äußert sich laut als Sprachrohr. Man kann das nicht ignorieren, tut es manchmal doch. Und damit hat das Sprachrohr eine automatisch überhöhte Position. Das ist eine Variante des Gebrauchs. Oder auch moralisch, Hannah Arendt über Rahel Farnhagen in der Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik aus dem Jahr 1959, da sagt sie, Rahel Farnhagen war ein Sprachrohr des Geschehenen. Das hat so etwas von der Unbeteiligten, die genau beobachtet, die wiedergibt, die auch in gewisser Weise nur im Wind sich dreht, die sich nach den Dingen richten muss, die da passieren. Aber was sie schafft, ist Sprachrohr zu sein, nachzuerzählen, Dinge festzuhalten. Und das ist eine eigene Qualität. Sie ist zwar passiv, aber doch eine Art Aufzeichnungs- und Wahrnehmungsgerät.
Und Sandra Richter ist dann Sprachrohr des Marbacher Literaturarchivs?
Manchmal ja und manchmal sind es auch andere. Das möchte ich betonen. Die reden auch. Wie zum Beispiel unsere Museumschefin oder die Abteilungsleiter aus dem Archiv. Das ist ganz wichtig. Da reden auch viele und im Archiv erst. Da ist es mitunter ganz schön quasselig.
Aber da fällt mir gerade auf, von vielen Sprachrohren spricht man eigentlich nicht. Es gibt immer nur eines.
Das wäre ein Konzert, nahezu babylonisch. Stellen Sie sich das vor, lauter Sprachrohre und dann wird es richtig laut und da kommen Dinge raus, die sich am Ende auch noch widersprechen. Da möchte man das doch mit Schillers Don Carlos halten, der da sagt, sei wie das tote Sprachrohr, das den Schall empfängt und wiedergibt.
In diesem Sinne bemühen wir uns. Sandra Richter, Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, hat heute das Sprachrohr zum Wort der Woche gemacht. Herzlichen Dank, Frau Richter.
Herzlichen Dank, Frau Richter.